Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Magische Orte, so heißt das jüngste Buch von Karl-Josef Kuschel. Er reist mit seinen Leserinnen und Lesern nach Wolfenbüttel und Petropolis, nach Bauerbach und Montagnola, nach Schussenried und Jerusalem. Kuschel ist kein Reiseleiter, sondern katholischer Theologe und Germanist. Er stammt aus dem Ruhrgebiet, lebt aber seit Ende der 1960er Jahre in Tübingen, wo er studiert hat und Theologieprofessor war. Prägend für ihn die intensive Zusammenarbeit mit dem Theologen Hans Küng sowie die Leidenschaft für die Literatur. Der ist auch dieses Buch »Magische Orte« gewidmet. Untertitel »Ein Leben mit der Literatur«. Und auch wenn man Kuschel zweifellos als kritischen Theologen bezeichnen darf oder muss, Religion ist ihm so wichtig, dass er sie immer wieder sucht und findet, auch in Büchern. Mit Karl-Josef Kuschel können wir nun blättern und reisen zu magischen Orten. Er ist uns zugeschaltet in Tübingen in einem Studio des Südwestdeutschen Rundfunks. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen, Herr Kuschel.
Schönen guten Morgen.
Herr Kuschel, wenn Sie uns zu magischen Orten führen, also zum Beispiel nach Duino, richtig gesprochen?
Ja.
Bei Triest, wo zwei der Duineser Elegien von Rilke entstanden sind. Oder ins Tessin, wo Hermann Hesse seinen Lebensabend verbracht hat. Warum werden Sie nicht müde, die Texte großer Schriftsteller aufs Religiöse abzuklopfen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, immer wieder. Und das geht ja jetzt schon 40, 50 Jahre so. Ich glaube, das ist das, was man Charisma nennt, ist die Voraussetzung dafür. Also die einem immanente Leidenschaft oder die Curiosität intellektuell, also die immer wieder intellektuelle Neugierde, auch die sinnliche Anziehungskraft. Ich vertrete ja in diesem Buch auf der theoretischen Ebene das Konzept einer sinnlichen Literaturwissenschaft. Und damit meine ich, dass ich die geistige Energie, die dort gespeichert ist, aufnehme und die zu Texten geronnenen sozusagen Dichtungen für mein Leben erschließe. Duino ist das beste Beispiel dafür. Da bin ich 2-3 Mal gewesen. Ein einzigartiges felsengroßes Felsenschloss, eine Felsenburg über den Klippen mit Blick auf die Adria in den unendlichen Weltraum. Dort hat Rilke ein halbes, dreiviertel Jahr gelebt und dort sind die ersten beiden Duineser Elegien entstanden. Und wenn man dort gewesen ist, auf der Terrasse dieses Ortes, die auch Rilke kannte, über die er geschrieben hat, gestanden hat und in den unendlichen Weltraum schaut, die Verschmelzung von Wasser und Luft in sich aufnimmt, dann versteht man besser, warum er seine Dichtungen beginnen konnte mit dem später ja berühmten Versen, wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnung? Also mit anderen Worten, die Reisen dorthin, die ja immer Akte auch der Selbstüberschreitung sind, sind gleichzeitig Eintauchen in eine sinnliche Welt, ohne die Literatur gar nicht zu verstehen ist. Und insofern ist diese ästhetische Dimension der Rezeption für mich immer wieder eine neue Herausforderung geworden. Und diese Leidenschaft hat nicht aufgehört.
Wenn Sie zurückblicken auf Ihren Erkenntnisprozess, der sich ja über 50 Jahre erstreckt, welcher Ausgangspunkt war Ihnen zunächst wichtig mit Blick auf Religion in der Literatur?
Nun, meine Dissertation damals unter Führung von Hans Küng und Walter Jens ging ja über die Jesusfigur in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Das war ein erster kühner Versuch, dieses schier unüberschaubare Feld von Dutzenden von Autoren und Texten unter diesem Aspekt sozusagen in den Griff zu bekommen. Das ist mir damals gelungen. Das Buch ist 1978 erschienen. Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur wurde sofort auch von Deutsch- und Religionslehrern rezipiert. Und plötzlich hatte ich die Aufgabe, Theologie und Literatur im Gespräch zu halten. Das war dann eine Lebensaufgabe. So war es gar nicht geplant. Die entscheidenden Dinge im Leben planen Sie ja nicht. Die kommen auf Sie zu. Sie ergreifen das als Herausforderung. Und so ist es auch mit Theologie und Literatur gegangen. Aber sehr früh gab es schon eine Anregung, einen Impuls, diese Orte aufzusuchen, die ich magische Orte nenne, eben weil sie eine geistige Anziehungskraft entwickeln. Und wenn man an diese Orte gereist ist, kommt man auch nie wieder als derselbe zurück. So ist es mir mit vielen anderen Orten auch gegangen.
Wenn wir jetzt mal auf heute schauen, was sind heute die großen Fragen, die sich Ihnen stellen, wenn es um Religion in Dichtkunst geht?
Nun nehmen wir als Beispiel die ökologische Katastrophe. Ein Schriftsteller wie Wolfgang Hildesheimer hat mir da sehr geholfen, zu verstehen, was ein Schriftsteller tun kann. Eben nicht nur zu politisieren, also politische Sprüche abzusondern, das kann ja jeder. Das machen die Politiker, das macht man als Zeitungsleser, aber was kann ein Schriftsteller? Und ich entdeckte in dem Werk von Wolfgang Hildesheimer, der ja jüdischer Herkunft war, auch sich klar auf die Position eines Agnostikers zurückgezogen hatte, was Religion angeht, entdeckte ich ein Libretto zu Mozarts Requiem. Hildesheimer war ja ein großer Mozart-Biograf und er hatte die Chance, zu Mozarts Requiem bei einer Konzertantenaufführung sozusagen Gegentexte, begleitende, kritische Texte gegenzusteuern. Und jetzt schreibt er das Requiem, also Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, schreibt er um, formuliert Texte mit dem programmatischen Satz, Herr, gib ihnen die ewige Ruhe nicht. Er schlüpft sozusagen in die Rolle eines alttestamentlichen Propheten, der Gott auffordert, den Schöpfungsschändern diese ewige Ruhe nicht zu geben. Für mich deshalb ein Faszinosum, weil er ja als sich als Agnostiker geoutet hatte. Und hier nutzt er die Rolle des alttestamentlichen Propheten, um in ein Gespräch mit Gott einzutreten, eine Aufforderung an Gott zu richten, als ob es ihn gäbe. Das ist die große Chance der Literatur, nicht wahr? Die Grenzen zu sprengen, neue Rollen einzunehmen, um eben ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, die man als Dichter hat angesichts solcher Verhältnisse.
Also wenn es um Religion in Literatur geht, jetzt in Ihrem Sinne, dann ist das wohl aus Sicht von Rechtgläubigen der jeweiligen Religionsgemeinschaften meistens ausgesprochen sperrig. Also welcher der von Ihnen analysierten Schriftsteller transzendiert in seiner Sehnsucht, seinem Streben nach Transzendenz am meisten die Orthodoxie gängiger Religionslehren?
Ja, nehmen wir das Beispiel Martin Walser. Den verhandle ich unter dem Topos Batschussenried. Vielleicht für manche überraschend, wieso Bad Schussenried ist. Bad Schussenried ist ein in Oberschwaben gelegenes ehemaliges Prämonstratenserkloster, heute als psychiatrische Landesanstalt genutzt, aber Mitte des 18. Jahrhunderts ausgestattet mit einem hinreißend schönen Bibliothekssaal, mit Fresken, die einen schier überwältigen, wenn man durch diesen Raum geht. Martin Walser lässt einen seiner Romane aus den letzten 10 Jahren, Muttersohn, in diesem Etablissement spielen. Also der Schauplatz ist dieses ehemalige Prämonstratenserkloster mit diesem einzigartigen barocken Saal. Die Herausforderung besteht jetzt darin, dass ein Schriftsteller ein Gespür dafür entwickelt, was sind denn eigentlich diese ganzen religiösen Aussagen und Bilder? Und da kommt es zu einem Gespräch von einer Theologin und einem Schriftsteller. Und da sagt der Schriftsteller zu ihm, Sie wissen doch, dass wir einen gemeinsamen Beruf haben, sagt der Schriftsteller zu der Theologin, wir sind Dekorateure des Nichts. Als ich den Satz zum ersten Mal sah, ging er mir wirklich unter die Haut. Bis ich dann verstanden hatte, dass da eine tiefe Wahrheit dahinter ist. Wir sind Dekorateure des Nichts. Das heißt also, wir statten die Welt mit Sinn, Schönheit und Geist aus, ob als Schriftsteller, der die Welt interpretiert, oder als Theologe, Theologin, der die Schrift interpretiert, die diese Welt aus sich heraus rein materialistisch betrachtet, nicht hat. Das ist diese Grenzüberschreitung, die ich meine. Also Glauben hier nicht im Sinne der kirchlich verfassten Doktrin. Entscheidend ist, dass Literatur und Theologie in ihrer Struktur, in ihrem jeweiligen Wesen eine unterschiedliche und zugleich analoge Aufgabe haben, nämlich dieser Welt einen Sinn zu geben durch Geschichten, durch Erzählungen, durch Narrative, die sie aus sich heraus nicht hätte. Wir sind beide Dekorateure des Nichts.
Schriftsteller beantworten ja auch immer wieder die sogenannte Theodizee-Frage, aber nicht einfach als Antwort auf die Frage nach der Rechtfertigung Gottes, ja, sondern sie halten sie aus, sie durchleiden sie. Vielleicht könnten Sie das an einem Beispiel deutlich machen, welche Antwort auf die Frage, wie ein Glaube an Gott vereinbar sein soll mit dem Elend um uns herum, welche Antwort finden Sie besonders spannend?
Ja, die von Heinrich Heine. Über Heinrich Heine habe ich vor einigen Jahren ein eigenes Buch geschrieben, über den späten Heinrich Heine. Den Heinrich Heine, der in seiner Matratzengruft zu Paris in den letzten 8 Jahren seines Lebens zum Gott der hebräischen Bibel zurückgekehrt ist. So sagt er das selber. Und damit ein kritisches Gespräch mit Gott führt, das in der deutschsprachigen Literatur seinesgleichen sucht. Es gibt ein Gedicht von Heine, das ich besonders liebe, das ich auswendig kann. Lass die heiligen Parabolen, lass die frommen Hypothesen, suche die verdammten Fragen, ohne Umschweif uns zu lösen. Warum schleppt sich blutend Elend unter Kreuzlast der Gerechte, während glücklich als ein Sieger trabt auf hohem Ross der Schlechte? Woran liegt die Schuld? Ist etwa unser Herr nicht ganz allmächtig oder treibt er selbst den Unfug? Ach, das wäre niederträchtig. Also fragen wir beständig. Bis man uns mit einer Handvoll Erde endlich stopft die Mäuler. Aber ist das eine Antwort? Ich liebe dieses Gedicht, weil es ein Balanceakt auf des Messers Schneide ist. Im Wissen um alle Einwände der Religionskritik, sogar im Wissen um den Verdacht, dass Gott selber den Unfug treiben könnte, also dass es sozusagen ihm Spaß machen würde, uns in diesem Elend zu sehen und in dieses Elend zu verwickeln. In diesem schreibt er ein Gedicht, das die Frage offen hält. Die Theodizee-Frage ist ja nicht zu lösen im Sinne von auflösen, aber es bleibt eine immer wieder neu an Gott gestellte Frage. Also ich nenne das Gottesleidenschaft. Und für mich war es jetzt wichtig zu wissen, wo ist dieses Gedicht entstanden? Und man kann die Adresse herausfinden. Heine hat in den letzten 6 Jahren seines Lebens, von 1848 bis 1854, dann 2 Jahre später ist er dann gestorben, in der Rue d'Amsterdam zu Paris gelebt, in einem Hinterhaus, in seinem elenden Zustand eben als Kranker in die Matratzengruft gefesselt. Und dort beginnt er dieses kritische Gespräch mit Gott. Dieses immer wieder neue Fragen, sich nicht zufrieden geben mit frommen Antworten, frommen Hypothesen, heiligen Parabolen, frommen Hypothesen, sondern diese Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Ich bin dorthin gefahren, habe vor diesem Haus gestanden, habe dann dieses Gedicht noch einmal gelesen, habe auch die anderen Gedichte, die dort in dieser Zeit entstanden sind, hinreißende, wunderschöne Gedichte, aber rebellische Gedichte, und so diesem Dichter die Ehre gegeben, der mir einen Weg erschlossen hat, einen dritten Weg sozusagen zwischen Rückfall in ein überholtes Glaubensverständnis und Preisgabe der Gottesbeziehung. Diese Mitte, die mir auch ein Leben lang wichtig war und die ich eben auch bei vielen Schriftstellerinnen und Schriftstellern gefunden habe.
Karl Josef Kuschel, katholischer Theologe und Germanist in Tübingen, emeritierter Professor in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk über sein Buch Magische Orte. Herr Kuschel, Sie sind Schüler des verstorbenen Theologen Hans Küng. Sie sind eng verbunden mit seiner Stiftung Weltethos und haben sich intensiv auch dem interreligiösen Dialog gewidmet. Auch hier lässt sich von Schriftstellern einiges lernen. Wer hat Sie in diesem Punkt in besonderem Maße Neues gelehrt?
Ja, eindeutig Hermann Hesse, nicht? Als ich nach Tübingen kam 1970, entdeckte ich, dass Hesse ja gar nicht weit von Tübingen geboren wurde, in Calw, im Nordschwarzwald, 30 Minuten von Tübingen entfernt. Aber je mehr ich mich mit Hesse beschäftigte und vor allen Dingen dann stieß ich auf seine Dichtung Siddhartha, die indische Dichtung, die übrigens in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, 1922 erschien. Und erschloss mir zum ersten Mal die faszinierende Welt von Hinduismus und Buddhismus. Ich verdanke ihm wirklich einen Zugang dazu. Ich kam ja nicht von der Religionswissenschaft her. Ich kam ja auch nicht von Hinduismus und Buddhismusforschungen daher. Sondern Hesse hat mir durch seine Dichtung Siddhartha die Lebensrelevanz dieser hinduistischen und buddhistischen Welt erschlossen. Und das ist ja auch die Aufgabe der Literatur. Die Literatur ist ja nicht zu verwechseln mit einem religionswissenschaftlichen Lehrbuch, wo es korrekterweise dargestellt werden muss, was da alles geglaubt wird und wie sich das alles entwickelt hat. Sondern Schriftsteller nehmen sich die Freiheit, sich diese Überlieferungen anzueignen unter existenziellem Gesichtspunkt. Und als ich dann nach Calw reiste und die Hessestätten dort aufsuchte, war das immer wieder ein Ansporn für mich, mehr zu wissen, also in die Hintergründe aufzudecken. Und das hat mich jetzt seit 40, 50 Jahren beschäftigt und bin seit 2017 Präsident der Internationalen Hermann-Hesse-Gesellschaft. Ein langer, langer Weg also, bevor ich von der Lektüre-Erfahrung, von den Impulsen, mich dieser asiatischen Welt zu öffnen, bis hin zum konkreten Einsatz für das Werk von Hermann Hesse.
um Ihr Buch und Ihre Leidenschaft für Literatur und Religion auch ein wenig zusammenzufassen. Die 15 Kapitel, in denen Sie Ihren Ansatz entfalten, die kann man ja auch lesen als Gegenerzählung zur Erzählung der Gegenwart, als Kontrapunkt zum Zeitgeist. Welche Strömung ist Ihnen besonders verdächtig?
Besonders verdächtig ist mir die völlige Vergleichgültigung der religiösen Urfragen, also der Gottesfrage. Die völlige Abstumpfung, das Schulterzuckende kommt doch nicht drauf an. Nein, mir sind immer Menschen lieb oder auch Menschen nahe, ob sie jetzt Schriftstellerinnen, Schriftsteller sind oder eben zu meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die noch Fragen haben, die mit diesen Urantworten noch nicht fertig sind, die eben die verdammten Fragen nicht einfach abgehakt haben, sondern sich mit ihnen auseinandersetzen, nach wie vor. Denn was ist der Mehrwert? Der Mehrwert ist, dass eine Solidargemeinschaft der Fragenden entsteht. Ich trete ja auch als Theologe nicht auf, als Problemlöser. Ich habe auf die Urfragen, etwa die Theodizee-Frage, keine Lösung anzubieten, aber ich trete immer wieder neu in ein Gespräch ein, ob sich das am Krankenbett abspielt, ob sich das im Scheitern einer Ehe abspielt. Überall sind Menschen ja Krisensituationen ausgesetzt, die sie tiefere Fragen stellen lassen. Und diese tieferen Fragen stiften so etwas wie eine Erzählgemeinschaft, eine Solidargemeinschaft der Sensiblen. Also insofern ist die Auseinandersetzung mit Literatur eine Einübung in Achtsamkeit auf die ungelösten, aber eben nach wie vor spannenden Fragen unseres Lebens.
Lassen Sie uns mal versuchen, dass ich jetzt Überschriften aus Ihrem Schlusskapitel zitiere und Sie versuchen, mit drei Sätzen zusammenzufassen, was Sie meinen. Also, Kunstwerke sind unableitbar in ihrer Entstehung.
Ja, das ist schön, dass Sie das noch herausgreifen. Ich habe im Epilog in der Tat so etwas wie eine Theorie von Literatur versucht zu entwickeln. Und zwar, dass ich sage, das, was Literatur im eigentlichen Sinne ausmacht, als Kunstwerke ausmacht, das hat eine Analogie auch zur Rede von Gott in den großen Texten, also der Religion. Sprich, jedes Kunstwerk, ob ein Bild, ob ein Musikstück oder ein Literaturstück, ist ja in seiner Entstehung unableitbar. Also der schöpferische, kreative Akt ist nicht erklärbar, ist nicht aus Gesetzlichkeiten erklärbar. Das wird Ihnen jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin bestätigen, die sagen, das ist aus dem Moment heraus, das war der Einfall, das war das Sprungbrett, das war der Start. Also diese Unableitbarkeit der Entstehung macht das Wesen des Kunstwerks aus. Zweitens.
Kunstwerke sind unkontrollierbar in ihren Wirkungen.
Ja, das macht ja das politisch Subversive aus. Ich vermochte nicht viel, sagte Bert Brecht, über meine Literatur, aber eines ja, ohne mich saßen die Herrschenden sicherer. Bis in die autoritären Systeme und Regime, die wir gegenwärtig haben, ob Türkei, ob China, ob Russland, es waren immer die Schriftsteller, die sozusagen den Freiheitsfunken noch geschlagen haben. Denn die Wirkung eines Kunstwerks ist unkontrollierbar. Und die Regime, die Schriftsteller einsperren, die können den Geist nicht abtöten. Er wird weiter wirken in den Texten, die diese Schriftstellerinnen und Schriftsteller hinterlassen haben.
Und drittens, Kunstwerke sind unausschöpfbar in ihren Bedeutungen.
Ja, das ist genauso wahr. Die Interpretation eines Gedichtes, Herr Mein, da geht es nicht um richtig oder falsch. Der Sinn eines Kunstwerks erschließt sich nur im Diskurs, also im Für und Wider, im Austausch von Meinungen dazu, aber natürlich auch im Wettstreit um das bessere, tiefere Verständnis. Aber niemand kann behaupten, ich habe die gültige Interpretation, nicht wahr, von Goethes westöstlichem Divan oder Paul Celans Niemandsrose geliefert. Es ist nur in einem nicht abgeschlossenen Diskurs eruierbar, was der Sinn eines und die Bedeutung eines Kunstwerks sein kann. Dasselbe natürlich gilt für Musikstücke und natürlich Bilder.
Sie bringen es in Anlehnung an den Jenaer Soziologen Hartmut Rosa, den wir kürzlich hier auch im Programm hatten und den man nachhören kann in unserer DLF-Audiothek-App. Sie bringen es so auf die Formel, Zitat, Literatur ist in einer durchverwalteten, abgedichteten oder abgeschirmten Welt die Hüterin, Verteidigerin und Statthalterin des Unverfügbaren.
Ja, da hat mich dann das Schlüsselwerk von Hartmut Rosa über die Unverfügbarkeit sehr bestärkt und hat mich dann eben zu dieser Systematisierung geführt, die Sie gerade zitiert haben. Kunstwerke sind unableitbar in ihrer Entstehung, unkontrollierbar in ihren Wirkungen und unerschöpfbar in ihren Bedeutungen. Das ist die Kontrasterfahrung zu einer Welt, die sich sozusagen immer mehr abdichtet, die immer mehr technologisch sich verzweckt, die immer mehr auch Zufälle auszuschalten versucht, also die mit anderen Worten unsere Welt dichter machen will, kontrollierbarer machen will. Und da ist das Erlebnis eines Kunstwerks, eines Gedichts zum Beispiel oder eines Musikstückes, ein Stück Freiheitserfahrung. Kunstwerke sind Hüterinnen und Hüter des Unverfügbaren, denn ich bin ja auch als glaubender Mensch daran interessiert, die Gottesfrage, die Rede von Gott im Sinne der Unverfügbarkeit plausibel zu halten.
Auf den letzten Seiten Ihres Buches zitieren Sie den Kollegen und Literaturkritiker Dennis Scheck. Zitat: Lesen heißt genau wie Singen oder Tanzen unsere Todesangst bannen. Wir fahren buchstäblich aus unserer Haut, um zu erfahren, was in den Köpfen derjenigen vorging, die nicht mehr da sind. Literatur lesen stärkt unsere Empathie und erschüttert unsere liebgewordenen Glaubensgewissheiten. Zitat Ende. Gerade die Weihnachtszeit bietet dafür ja womöglich eine Chance. Welche Voraussetzungen muss ich schaffen, damit Literatur mich verwandelt?
Ich muss zunächst einmal einen Raum schaffen, in dem Literatur wirken kann. In einer Hektik geht das nicht. Mal eben kurz einen Roman durcharbeiten oder verarbeiten, ist sinnlos. Das heißt also, man muss erstmal einen Raum der Ruhe schaffen. Ganz elementar. Bereit sein, mal 1, 2, 3, 4 Tage sich mit einem größeren Kunstwerk zu befassen. Literatur ist die unaufdringlichste und zugleich unerbittlichste Weise, uns selber dabei zuzusehen, was aus uns geworden ist und was aus uns werden könnte. Und wenn man die Literatur diese Wirkmöglichkeit überhaupt erst erlaubt, dann kann sie in jeder Hinsicht buchstäblich heilsam wirken, weil sie uns die nötige Distanz verschafft, zu verstehen, wie wir geworden sind und zu verstehen, was aus uns werden könnte.
Karl Josef Kuschel, katholischer Theologieprofessor und Germanist in Tübingen, über sein Buch »Magische Orte – Ein Leben mit der Literatur«, erschienen im Verlag Patmos. 664 Seiten kosten 42 Euro. Herr Kuschel, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.